Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen mit Klaus Pilger. Zu Gast ist heute eine Legende, eine Schauspiellegende, die seit, jawohl, 67 Jahren ihren Beruf ausübt. Filmstar, Theaterstar, Fernsehstar, diese Worte sind irgendwie zu klein für jemanden wie Senta Berger. Und ich mach's mir leicht und zitiere aus der Laudatio für ihren vierten Bambi, den sie im Herbst 2023 bekommen hat. Da sagte die Laudatorin Paulina Rodzinski zu Senta Berger: Du bist ein Leuchtturm für unsere Branche, ein Leuchtturm für unsere Gesellschaft, mutig, stark und atemberaubend schön. Ja, und ihr Sohn, der Regisseur Simon Verhoeven, der sagte beim gleichen Anlass: Meine Mama ist immer auf dem Boden geblieben, sie hat ein junges Herz und sie geht neugierig ins Leben. Herzlich willkommen, Senta Berger, bei den Zwischentönen.
Vielen Dank. Sie wollen mich verlegen machen, gleich am Anfang der Sendung.
Können Sie denn echtes, ehrliches Lob gut aushalten?
Nein.
Habe ich gemerkt jetzt.
Ist auch schwer. Also was Simon gesagt hat, das stimmt und das empfinde ich auch so. Aber natürlich die Worte von Paulina, ja, kommen mir zu hoch gegriffen vor. Schon das Wort Legende wird vielleicht auch allzu oft gebraucht und manches Mal auch missbraucht, sagen wir so. Also ich freue mich, dass ich als gute Schauspielerin anerkannt worden bin. Das war mein Ziel, das habe ich erreicht.
Können Sie selbst gut andere loben?
Ich glaube schon, weil ich kann nicht lügen. Das heißt, ich kann sogar sehr gut lügen. Aber in diesen Momenten, wo es wirklich um etwas geht, wo ich aus ganzem Herzen etwas sagen möchte, etwas Schönes, etwas Positives oder auch Ergreifendes, kann ich es formulieren und kann ich es sagen und tue es auch gerne.
2006, da erschien Ihre Autobiografie und zu Beginn des Buches, da erzählen Sie den Lesern von Ihrem wiederkehrenden nächtlichen Traum, dass Sie fliegen können, der Sie bis ins Erwachsenenalter begleitet hat und dann ging der Traum verloren, das schreiben Sie und er kam nicht mehr wieder. Und das haben Sie 2006 geschrieben. Wie ist es denn jetzt, 18 Jahre später, fliegen Sie da wieder öfter in Ihren nächtlichen Träumen?
Nein, dieser Traum ist nicht mehr zu mir zurückgekommen. Ich glaube, dass viele Kinder vom Fliegen träumen, das ist ein allgemeines Phänomen. Mein Mann hat auch geträumt, dass er sich wunderbar in die Luft legen kann und schwimmen kann. Man sagt ja, dass Kinder dieses Gefühl der Unabhängigkeit suchen, der Freiheit und auch des Mutes. Nein, ich träume das überhaupt nicht mehr. Es ist schade und ich konnte noch bis vor wenigen Jahren meine Träume erzählen. Ich träume immer noch wild und bewegt und bunt, aber ganz selten bleiben sie bei mir. Meistens sind sie weg in der Sekunde, wo ich die Augen aufschlage morgens.
Also verändern sich die Träume in den verschiedenen Lebensphasen?
Sie verändern sich, aber ein Hauptthema, ein Grundthema ist meine Arbeit. Im Traum. Mhm. Also sehr oft bin ich in einer Stadt, in der ich mich nicht auskenne, mich verirre, nicht weiß, wo ist jetzt mein Hotel, wie bin ich hierher gekommen. Sehr oft, natürlich der klassische Schauspielertraum, ich bin nicht genügend vorbereitet, ich kann meinen Text nicht, wieso nicht. Niemand hat mir gesagt, dass ich jetzt diesen Text zu sprechen habe. Dann sehr oft auch das Gefühl der Ausgeschlossenheit. Woher das kommt, weiß ich nicht, weil im wirklichen Leben fühle ich mich nicht ausgeschlossen. Mhm. Nicht innerhalb der Familie oder des Freundeskreises und nicht innerhalb der Arbeit. Aber das muss eine ganz frühe Urangst gewesen sein, als ich angefangen habe, zum Beispiel am Theater und ich noch gar nicht richtig dazugehört habe, auch weil ich gar nicht wusste, wie man dazugehören kann. Da war ich ja noch gerade mal 17. Mhm. Und es mag sein, dass es damit zu tun hat.
Nehmen Sie die Träume ernst?
Ja, ich denke schon darüber nach. Manches Mal ist man dann so ein bisschen gedämpft den ganzen Vormittag, weil man das noch in sich herumträgt.
Ne? Ja, und wenn Sie sich an so ein Trauma erinnern, erzählen Sie den dann Ihrem Mann beim Frühstück?
Ja, natürlich. Mhm. Das ist
und
ja,
er auch?
Na, selbstverständlich.
Mhm. Okay. Ihre Autobiografie, die heißt: Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Und das wiederum ist gar kein Zitat von Ihnen, sondern von Fräulein Else, der Novellenfigur von Arthur Schnitzler. Und die sagt, dass ganz zum Schluss des Buches, und wer das Buch, das übrigens genau vor 100 Jahren erschienen ist, das es nicht kennt, Fräulein Else, eine 19-jährige junge Frau, die ihren bankrotten Vater retten könnte, wenn sie einem reichen Finanzier erlaubt, sie nackt zu sehen. Und sie gerät dadurch in einem inneren Konflikt. Und ihr Hörbuch, Senta Berger, zu Fräulein Else, das erschien 2002 bei Kain und Arber Records in Zürich. Es hat 2003 den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen. Und wir hören jetzt mal von Ihnen gesprochen den Schluss der Novelle.
Ach, Mama, wo bist du? Warum lasst ihr mich denn alleine durch die Wüste laufen? Ich habe ja Angst, so alleine. Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Else. Else? Wo seid ihr denn? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Else! 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 Was ist denn das? Ein ganzer Chor. Und Orgel auch. Ich singe mit. Was ist denn das für ein Lied? Alle singen mit. Die Wälder auch und die Berge und die Sterne. Nie habe ich etwas so Schönes gehört. Noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen. Gib mir die Hand, Papa. Wir fliegen zusammen. So schön ist die Welt, wenn man fliegen kann. Und küss mir doch nicht die Hand. Ich bin ja dein Kind, Papa. Else. Else. Sie rufen von so weit. Was wollt ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Morgen früh. Ich träume und fliege. Ich fliege, fliege, fliege. Schlafe und träume und fliege. Nicht wecken. Morgen früh. Else. Ich fliege. Ich träume, ich schlafe, ich fliege.
Haben Sie lange nicht mehr gehört?
Seitdem nicht mehr.
Seitdem nicht mehr?
Nein.
Und wie geht's Ihnen jetzt, wenn Sie das hören?
Ja, es ist ein großes, ergreifendes Stück Literatur. Und ich finde, ich habe es gut gemacht. Ja, das ist mir sehr nahe gekommen. Meine allerersten Arbeiten am Theater waren von Schnitzler und es war ganz natürlich, dass ich mich mit dem Dichter beschäftigt habe und zwar sehr intensiv. Aber Fräulein Else habe ich erst gelesen, da war ich schon in Italien in den 70er Jahren und habe es zum ersten Mal auf Italienisch gelesen. Und es hat mich dann so ergriffen, dass ich mir dann erst das Buch auf Deutsch gekauft habe und angefangen habe, Fräulein Else öffentlich zu lesen, was ich im Übrigen erst vor einem Jahr zum letzten Mal gemacht habe. Und ich bin ja mittlerweile über 80 und habe mich erst ein bisschen gewehrt und gesagt, das geht nicht. Die Else ist 18, 19 und ich bin über 80. Und ich muss sagen, ich war selber überrascht, wie stark ich immer noch die Seele, die Seelenlage dieses jungen Mädchens nachempfunden habe und auch wie sehr viel sicherer ich noch mit meinen Mitteln geworden bin. Mhm. Es war ein sehr interessanter Abend.
Und es ist ja auch kein Zufall, dass Sie Elses Worte zum Buchtitel gemacht haben. Das heißt, Sie verbinden etwas mit der Figur.
Ja, aber es ist eben auch ein Ausbrechen und ein, wie soll man sagen, es ist auch Mut dabei auszubrechen aus dem Kreis, in dem ich hineingeboren worden bin, aus der sozialen Klasse und sich in diesen, sagen wir mal, unwägbaren Beruf hinzugeben. Das war ja mehr als eine Teenager-Laune, das wurde immer mehr. Am Anfang war das halt so Kino und ach ja, toll und da will ich auch mal auf der großen Leinwand. Aber später wurde es ja eine richtige Aufgabe und auch eine richtige Hingabe. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja.
Hingabe.
Ja.
Mhm. Ihre Autobiografie, die reicht inhaltlich bis in die frühen 1980er Jahre. Da wäre ja noch eine Menge zu erzählen. Was danach passiert ist in Ihrem Leben, wann erscheint denn die Fortsetzung? Schreiben Sie dran?
Naja, als das Buch fertig war und es war sogar ein Erfolg, hat es wieder in mir geschrieben. Also wenn ich gefragt worden bin, wann kommt das Buch, dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe schon, ich schreibe in mir. Dann aber dachte ich, Ich möchte eigentlich nicht erzählen, wie waren die Dreharbeiten bei Kir Royal oder wie ist Frank Sinatra menschlich. Das, was ich zu sagen hatte, das habe ich gesagt. Mhm. Und alles andere würde es jetzt kleiner und anekdotischer machen. Und ich müsste auch über meine Familie schreiben, über meine Kinder. Die wollen das nicht. Und ich verstehe das auch. Und ich schreibe immer noch Beiträge und kleine Artikel oder Essays. Und das macht mir auch Freude. Wer weiß, also ich meine, vielleicht schreibe ich ja noch mal was, aber an ein zweites Buch ist jetzt nicht gedacht.
Geboren wurden Sie, Senta Berger, im Kriegsjahr 1941 in Wien und Sie beschreiben sehr genau in Ihrem Buch Ihre Erinnerungen an die Bombardierungen der Stadt und was Sie mit Ihrer Mutter in den Schutzkellern erlebt haben. Menschen erinnern sich ja selten an das, was Ihnen mit 3 Jahren passiert ist. Wieso können Sie das?
Das weiß ich nicht. Ich war 4. Und mein Mann und ich, Michael, wir tauschen unsere Erinnerungen aus und oder haben das getan oder wir tun es immer wieder. Ja. Wenn man so lange zusammen ist, erzählt man sich ja wahrscheinlich doch immer das Gleiche. Aber naja, das Gleiche Schöne, das Gleiche Lustige, das Gleiche Schreckliche, darüber kann man ja sprechen immer wieder. Und auch seine Erinnerung setzt ein mit der Evakuierung. Also das nehme ich an, das sind... Ja, ich nehme an, das sind so einschneidende Dinge, also aus seinem Kindheitshaus in Berlin weg in eine Evakuierung und dann in die nächste, um eben dem Bombenhagel in Berlin zu entgehen. Und da war er auch 4, 5 Jahre alt. Und ich erinnere das sehr gut und sehr genau. Und solange meine Mutter noch lebte, konnte ich immer sagen, du, wie war das? Ich erinnere mich an einen runden Tisch mit einer Vase mit Blumen und da saß eine kleine Puppe aus Zelluloid. War das mein 3. Geburtstag? Und sie sagt, ja, das weißt du noch. Ja, ich weiß auch nicht. Man wird angeregt durch ein Foto auch natürlich. Ja. Ja.
Oder war es auch die Traumatisierung dieser Kriegserfahrung?
Sicherlich hat das dazugehört, ja.
Sie sind ein Kriegskind, aber eigentlich auch ein Nachkriegskind. Sie sind Zeitzeugin und können noch erzählen, was eine rassistische, mörderische, menschenverachtende Diktatur angerichtet hat. Wird, wenn die Zeitzeugen einmal nicht mehr leben, diese Geschichtsvergessenheit in diesem Land noch größer werden?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich finde, das ist eine Erfahrung, die alle Generationen gemacht haben. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was waren die Umstände, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Der Erste Weltkrieg war meiner Mutter ganz nahe. Die ist 1903 geboren. Na, wir haben einen Hunger gehabt. Wir haben uns angestellt um Brot, hat sie mir erzählt. Um 4 in der Früh, erst war ich und dann meine Geschwister und dann haben wir ein Laib Brot bekommen und dann haben wir Geld gehabt und das haben wir ausgeben müssen tagsüber, weil am Abend war es nichts mehr wert. Das hat sie mir erzählt und dadurch habe ich mich auch langsam dafür interessiert, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Da war ich schon ein erwachsener Mensch, wie ich mich für die Kindheit meiner Mutter wirklich interessiert habe und die Umstände. Und ich denke, das wird jetzt hier genauso sein. Meine Söhne sind natürlich mit uns aufgewachsen und sind sicherlich informierter als viele andere, sind viel informierter gewesen. Wie das heute ist, weiß ich gar nicht, weil sie anders aufgewachsen sind. In den Schulen wird das sehr halbherzig und auch sehr leblos berichtet. Jeder Geschichtsunterricht in der Schule läuft so ab wie noch der Geschichtsunterricht zu meinen Zeiten, obwohl es wunderbare Videos gibt, die man zeigen könnte. Lebendig reden, Gespräche haben, einladen. Da steht die Schule vollkommen still.
Wie begegnen Sie dem Aufstieg von rechten und populistischen Parteien in Deutschland und in Ihrer Heimat Österreich? Wütend, traurig, hilflos?
Ja, da haben Sie jetzt 3 Worte genannt, die den Zustand sehr gut beschreiben. Dazu kommt noch eine gewisse Resignation, das haben Sie nicht erwähnt. Aber in meinem Alter ist das ja nicht das erste Mal, dass man das erlebt. In den 60er Jahren wurde zum ersten Mal die NPD in den Bundestag gewählt. Das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und wir hatten doch unter den Republikanern schon mal Vorgänger. Das war ein Bayer. Wissen Sie noch, wie er geheißen hat? Franzl. Nein, ich habe es vergessen, aber ich komme drauf. Mit Namen habe ich es nicht mehr so. Also das ist nicht das erste Mal. Aber die Geschichte ist ja eben, dass eine neue Situation, eine neue geografische Situation entstanden ist. Darf ich ganz kurz erklären? Wir haben ein Familienmitglied in einem Pflegeheim in Thüringen und wir fahren regelmäßig dahin. Es ist keine große Stadt, es ist ein Altenheim, Kloster Zeller. Das ist eigentlich so im Herzen des thüringischen Waldes. Dort gibt es in diesem Ort kein Lokal, auch keine Einkaufsmöglichkeit. Es gibt keinen Busverkehr, der ist eingestellt worden. Es gibt keine jungen Leute. Ich habe eine Tankstelle gefunden, 8 Kilometer weiter weg, und habe dann gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber wo kann man hier Mittagessen? Und dann hat er gesagt, bei mir. Ja, also er hatte ein paar Würsteln und das und so. Ja, aber wo ist denn dein Gasthaus? Ja, da müssen Sie bis nach Mühlhausen fahren. Das ist so 80 Kilometer. Weißt du, und das ist es. Und da müsste man ran. Die haben keine Arbeit dort gehabt. Die jungen Leute sind alle weggezogen. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen in Thüringen am Land. Ich sage das nicht als Entschuldigung, weil es ist sehr kurz gedacht, was als Reaktion jetzt dort geschieht. Aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die man sehr schnell und sehr tiefgreifend verändern müsste. Ich glaube, dann würde man der AfD die Argumente einfach aus dem Köcher ziehen.
Liebe Frau Berger, die Zeit für die erste Musik ist da.
Ah, gut.
Und zwar haben Sie sich gewünscht Ella Fitzgerald, die große Ella, mit Summertime. Was verbindet Sie mit diesem Song?
Naja, also sehr spät, aber doch Anfang der 50er Jahre kam amerikanische Musik zu uns. Und mein Vater, der ja selber Komponist war, aber leichte Wiener eingängige Musik, war sehr aufgebracht und hat mich angeschrien, als ich meine erste Platte nach Hause gebracht habe, und hat geschrien, das ist doch keine Musik. Aber es war meine Musik. Und ich war ganz verzaubert und eben ganz besonders von Summertime.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton.
Ella Fitzgerald mit Summertime.
Ja, so schön, danke.
Frau Berger, Sie sind ein richtiges Wiener KOK-Kind mit Großeltern, die einerseits Wurzeln in Tschechien, glaube ich, haben und andererseits in Ungarn. War nicht Wien immer schon ein Paradebeispiel, also als Schmelztiegel vieler Völker im positiven und im negativen Sinne?
Ja, durchaus. Wien ist deshalb auch so eine interessante Stadt und auch so eine lebenswerte Stadt. Also ich bin immer noch Wienerin, muss ich sagen, obwohl ich so lange jetzt schon in Deutschland lebe und mich hier auch sehr angenommen fühle. Aber Wien ist natürlich die interessanteste Stadt in Europa, würde ich sagen. Bitte korrigieren Sie mich. Nein, es ist wirklich eine Stadt voller Kultur, voller Musik, Theater, wunderbare. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Nicht nur, weil ich in Wien aufgewachsen bin, sondern auch, weil mein Vater mir sehr, sehr früh Musik nahegebracht hat.
Sie kommen aus einem eher armen Elternhaus, sind im westlichen Stadtteil Leins, im 13. Bezirk ist es, aufgewachsen, in Wien zwar, aber sehr dörflich. Und ihre Eltern, die hießen Josef und Therese, der Peppel und die Therese, ja. Und der Peppel, der hatte eine ungeliebte Arbeit im Betrieb seines Vaters, war aber eigentlich, Sie haben es schon erwähnt, ein Musiker, ein Komponist. Und die Karriere der kleinen Senta, die begann tänzerisch. Sie hat den Vater bei Auftritten in Gaststätten und Sälen begleitet. Und ihre allererste Kritik, die habe ich aus ihrer Autobiografie mal abgeschrieben, die erhielten sie am 21. März 1948 in der Wiener Zeitung. Da stand, ich zitiere, tänzerisch wie akrobatisch verblüffend die herzige, kleine, große Tanzkünstlerin Senta Berger.
Habe ich das zitiert in
das
meinem Buch?
Das haben Sie
Buch?
Zitiert.
Das ist ja ganz schön eitel.
Ja. Und damals waren Sie nicht mal 7 Jahre alt. Was haben Sie da getanzt?
Ich glaube, ich hatte 3 Tänze. Eine auf Spitze, also mit Ballettschuhen, das war die Annenpolka von Strauss. Da kann ich die Schritte heute noch. Und einen Zigeunertanz und einen Stepptanz. Das war so, dass mein Vater in kleinen Theatern oder bei Versammlungen, bei Betriebsfesten oder sowas ja aufgetreten ist, am Klavier mit einer Sängerin. Und ich habe mich dazu im Hintergrund bewegt. Ich bin mitgegangen mit meiner Mutter, ich habe einen Apfelsaft bekommen, meine Mutter hat ein Glas Wein getrunken und dann sind wir alle mit der Straßenbahn nach der Veranstaltung wieder nach Hause gefahren. Und irgendjemand hat gesagt, ist das deine? Ist das dein Kind? Ist das deine Tochter? Schau mal, wie hübsch die aussieht, wenn sie sich bewegt und dreht. Und da war ich 5. Und in unserer Familie gibt es bereits eine Tänzerin, eine ältere Cousine, die war in der Staatsoper. Und die hat dann gesagt, ja, ich glaube, dass sie begabt ist, aber gebt sie bitte in eine richtige Tanzschule, nicht in eine für höhere Töchter. Es tut weh, wenn man sich wirklich ausbilden lassen will, aber es bringt was. Und da war ich dann eben von Anfang an in der Akademie für Darstellende Kunst, als Kind schon, ja.
Und neulich haben Sie im Interview gesagt, wenn Sie etwas üben, dann würden Sie auch noch einen Spagat hinkriegen. Mit Ihren, mit Verlaub, 82 Jahren, 8 Jahre Tanzunterricht als Kind, als Jugendliche lohnen sich bis ins hohe Alter, oder?
Ja, da haben Sie recht. Ich bin sehr beweglich, immer noch, ja.
Und machen Sie was dafür?
Nein.
Nein?
Eigentlich nicht, nein. Nein, also ich bewege mich immer noch gerne, aber ich war nie wirklich sportlich. Ich war eine tolle, jetzt gebe ich mal ein bisschen an, bitte? Muss auch sein, Skiläuferin. Und ja, gar nichts. Ich bin halt, solange ich konnte, mit dem Fahrrad gerne gefahren. Das habe ich jetzt ein bisschen gekürzt. Aber nein, ich mache gar nichts. Eigentlich bin ich faul, wenn ich nachdenke.
Hat Ihnen das damals Spaß gemacht, als kleines Mädchen so ein lokaler Kinderstar zu sein?
Ach Gott, ich war ja gar kein Kinderstar.
Lokal?
Naja, nicht mal lokal, also mehr regional. Aber ja, das habe ich ja gar nicht gemerkt, dass das eine Auswirkung hatte. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass es Regisseure gab, die meine Eltern gefragt haben, ob ich eine kleine Rolle spielen könnte bei ihnen in einem Film. Das haben sie mir gar nicht gesagt. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich habe das jetzt vorhin so ein bisschen runtergesagt, klein gemacht. Ich bewege mich gerne. Ich bewege mich wirklich gerne zu Musik. Ich kann gar nicht stillsitzen, immer noch nicht. Ich empfinde Musik als körperliche Freude. Natürlich auch die Fantasie anregend. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich zum ersten Mal Romeo und Julia von Tschaikowski gehört habe, bin ich in Tränen ausgebrochen und ich musste getröstet werden, weil einfach die Bilder so stark waren, die ich da gesehen habe.
Ist denn damals in diesen sehr jungen Jahren schon der Gedanke entstanden, ich gehe beruflich auf die Bühne als Tänzerin, als Schauspielerin?
Also erst einmal als Tänzerin, ja.
Das ist schon...
Ja, also ich würde sagen, ich wollte noch mit 10, 11 Jahren Tänzerin werden und bin auch ermutigt worden von meinen Lehrern und Lehrerinnen. Dann kam die Pubertät mit großer Macht über mich und hat innerhalb von wenigen Monaten meinen Körper verändert, schwer gemacht, auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich bei einer Balletttänzerin nicht angebracht ist oder scheint. Dass das eine vorübergehende Veränderung war, habe ich nicht gewusst und hat auch niemand darauf vertraut. Und ich war so plötzlich so ein Ungetüm innerhalb der Ballettklasse der feingliedrigen Mädchen, die alle gewachsen waren, größer als ich geworden waren, mit langen Beinen, die hatte ich nicht, die kamen dann ein bisschen später. Und da sagte mir dann eine von mir sehr geliebte Lehrerin im Fach Ausdruckstanz, geh doch mal rüber ins Reinhardt-Seminar. Schau dich da mal ein bisschen um. Vielleicht ist das was für dich. Damals hatten meine Eltern sogar ein Abonnement im Theater, trotz der bescheidenen Verhältnisse. Und das war am Samstagnachmittag, da bin ich sehr oft mitgegangen, ins Volkstheater in Wien. Und das hat mich schon sehr interessiert. Ich habe mir schon gedacht, ich könnte auch da unten stehen und die Leute berühren oder bewegen. Was ist das für ein Gefühl? Wie wunderbar. Und ja, und dann kam das eigentlich so ganz schnell als Entscheidung, ich melde mich für die Prüfung an im Reinhardt-Seminar.
Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass Sie auf Menschen eine besondere Ausstrahlung und Wirkung haben?
Ich habe das nicht gespürt.
Sie haben das nicht gespürt?
Nein. Also ich habe das nicht gespürt, nein. Also wenn jemand kam und sagte, ich habe Sie damals, sagen wir, weil wir Fräulein Else gehört haben, ich habe Sie damals gehört lesen und es war großartig, muss ich Ihnen sagen. Ich bin ganz berührt nach Hause gegangen. Dann freue ich mich natürlich. Mhm. Ich freue mich sogar sehr. Ich muss mich zurückhalten, dass ich diejenigen oder denjenigen nicht umarme und sage, ach danke, wie schön. Aber nein, also das ist, glaube ich, kein Ansatz, dass man es macht, so wie ich als junges Mädchen, als Teenager gedacht habe, Leute berühren. Es ist mehr so eine Vermittlung zwischen der Literatur und den Zuhörern, den Zuschauern. Und du bist das Medium und das ist aufregend genug.
Noch in den 1980er Jahren, also mit über 40, da haben Sie im Stern-Interview gesagt, mein Problem ist, dass ich so selten von mir überzeugt bin. Das ist meine Begrenzung, denn eigentlich musst du von dir besoffen sein in diesem Beruf. Das haben Sie gesagt. Kann man ja gar nicht glauben, das können Sie aber gut überspielen. Oder ist das Problem heute weg?
Nein, das wird ja immer größer. Je mehr man weiß über sich und über die Umstände, über den Beruf, desto unsicherer wird man, desto aufgeregter, das Lampenfieber verdoppelt sich mit den Jahren. Das wird nicht besser, meine lieben Kollegen, das kann ich an dieser Stelle sagen. Aber ich profitiere davon mittlerweile, ich kann damit umgehen. Ich weiß, dass es so ist und ich finde das auch sehr angenehm bei anderen Berufen. Es lässt dich mehr nachdenken. Mir gefällt zum Beispiel ein Politiker, dem ich anmerke, dass er, während er spricht, denkt und auch imstande ist, während er spricht, zu sagen, aber da bin ich gar nicht ganz sicher, das muss ich noch mal überlegen oder da fehlt mir noch eine Information. Ich finde diese Überzeugungsarbeit, die gerade in der Politik geleistet wird, plump und einseitig und deshalb auch banal. Ja? Und das ist auch so, finde ich, in meinem Beruf. Wenn ich spüre, dass einer meiner Kollegen oder Kolleginnen auf dem Weg ist, finde ich das viel, viel interessanter, als wenn ich das Gefühl habe, wie ich das damals so blöd formuliert habe, besoffen ist von sich selber. Nee, du musst ja ganz wach sein.
Das ist nicht
besaufen kannst du dich mal anschließend in der Garderobe. Aber während du diesen Beruf ausübst, musst du ja ganz klar sein.
Das war jetzt schon der erste Teil unseres Gesprächs. Wir haben jetzt eine Musik bis zu den Nachrichten und das ist genau die Musik, zu der Sie als kleines Mädchen getanzt haben, die Annenpolka von Johann Strauss. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne, heute mit Klaus Pilger im Studio und mein Gast ist die Schauspielerin Senta Berger. Frau Berger, wir haben jetzt eine Musik, es ist die älteste gesungene Musik, die Sie sich ausgesucht haben, es ist Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, tatsächlich von 1939, damals war Judy Garland 17, also auch ein junger Star, wie Sie dann auch ein junger Star wurden. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Mein Vater ist mit mir so oft es nur möglich war ins Kino gegangen. Und mein allererster Farbfilm nach dem Krieg in Österreich, auch wenn der Film 39 gedreht worden ist, konnte man ihn erst 46 oder 47 sehen in Österreich. Und das war mein erster Farbfilm. Und es war eine unglaubliche Erschütterung. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und dann dieses Mädchen, von dem ich ja nicht wusste, dass es eigentlich schon gar kein Kind mehr war, die diese wunderbare Stimme hatte und diese zu Herzen gehende Sehnsuchtsmelodie irgendwo hinter dem Regenbogen, da wird eine wunderbare Welt sein. Das hat mich zutiefst erschüttert. Mein zweiter Farbfilm war Ein Amerikaner in Paris und da war ich schon ein bisschen gefestigter, sagen wir, ja. Aber beide Filme haben einen großen Eindruck auf mich gemacht. Und Over the Rainbow ist so ein bisschen mein Lied geworden. Ich habe es immer wieder mal gesungen, auch wenn ich aufgetreten bin. Und als Helmut Dietl in Kir Royal zu mir gesagt hat, ich möchte gerne, dass du am Ende dann, wenn die Mona sich befreit aus der Situation mit dem Mann, mit Baby Schimmelus, möchte ich gerne, dass du ein Lied singst in Gesellschaft. Was möchtest du singen? Es gab gar keinen Zweifel, Over the Rainbow. Und so war es dann auch.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Somewhere over the rainbow.
Schön, so leicht singt sie das, so mühelos, so schön.
Ihr Sohn Simon hat sie ja als auf dem Boden geblieben beschrieben, haben wir einleitend gesagt. Was erdet sie, Frau Berger?
Ja, meine Biografie, wo ich herkomme. Mhm. Natürlich, in welche Familie ich hineingeboren bin. Eine Familie, in der die Frauen immer das Notwendige gelernt haben zu tun, ohne viel zu fragen, ohne sich zu kostbar zu sein oder sich zu entziehen. Das war ganz natürlich. Man kann nicht nur fliegen, man muss auch auf der Erde bleiben und den Alltag organisieren. Ich gebe zu, dass der Alltag mich mehr anstrengt als jemals mein Beruf. Aber ich mache das alles. Ich habe das alles gelernt und ich werde nie vergessen, wo ich herkomme und wer meine Mutter war. Und meine Großmutter, und das ist alles in mir, das trage ich in mir.
Sie sind ein Star ohne Skandale. Wie schafft man das?
Ja, da werde ich also immer ein bisschen ärgerlich, weil die Skandale werden ja von außen gemacht. Wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann ist es eine Sache, die die beiden angeht. Aber wenn darüber in der Bild-Zeitung geschrieben wird, wird es ein Skandal. Natürlich kann man auch Skandale provozieren, sicherlich. Aber das sind für mich keine Skandale. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mich nicht getrennt habe, dass ich kein großes Unglück nach außen getragen habe in die Öffentlichkeit. Wenn, dann waren das meine privaten Einschnitte im Leben. Ja, ja, ich kann dazu nicht mehr sagen. Also Skandale gibt es nicht. Es gibt politische Skandale, wenn du über Korruption hörst plötzlich. Dann kommt es denen, die sich das Geld zugesteckt haben, auch nicht als Skandal vor. Aber es ist einer.
Sie sind seit über 60 Jahren mit Ihrem Mann Michael Verhoeven zusammen, seit 1966 verheiratet. Kurt Tucholsky hat, aus männlicher Sicht natürlich mal geschrieben, eine dauernde Bindung zu einer Frau ist nur möglich, wenn man im Theater über dasselbe lacht, wenn man gemeinsam schweigen kann, wenn man gemeinsam trauert. Sonst geht es schief. Hat er recht?
Ja, Tucholsky hat immer recht. Aber in dem Fall hat er nun wirklich recht. Und es ist ein Glück, wenn dir sowas widerfährt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es war ein glücklicher Zufall, dass wir uns so früh kennengelernt haben und so früh gemeinsam weitergegangen sind, uns gemeinsam entwickelt haben. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen, Abstürze, Entfremdungen. Aber wenn du den anderen immer wieder suchen und finden willst, dann, ja, dann kann man zusammenleben.
Das ist Ihr Geheimnis, dass ist immer ja kein einander Geheimnis. Suchen. Nein?
Ja.
Das ist ein offenes Geheimnis.
Ja.
Der erste Kuss zwischen Ihnen und Michael, Sie waren noch kein Paar, der fand vor laufenden Kameras statt, ein Filmkuss.
Ja, das war sehr komisch, weil Michael drehte eine Rolle in einem Film, in dem ich wiederum die Hauptrolle spielte. Und er war bereits Praktikant in einem Krankenhaus in München.
Er hat Medizin studiert.
Er hat Medizin studiert und er kam immer nur zu seinen Drehtagen und ist dann am Abend mit dem Schlafwagen, den es damals noch gab, von Berlin nach München zurückgefahren, um seinen Dienst anzutreten. Und in diesen wenigen Stunden sind wir schon so offensichtlich umeinander geschlichen wie Katze und Kater und haben uns angeschnurrt und angefaucht. Und ich habe gewusst, da ist was und war höchst irritiert, weil dieser junge Mann sollte mein Leben bitte nicht in Unordnung bringen. Und dann kam er eben wieder angereist, um eine spezielle Szene mit mir zu drehen, eine Kussszene. Und die wollte er nicht probieren, weil wir wussten beide, das wird furchtbar werden. Unser erster Kuss, das sollte nicht vor einer Kamera stattfinden und nicht in der Öffentlichkeit. Und also wir waren beide vollkommen befangen und Michael hat in seiner Verlegenheit einen Wutanfall bekommen, hat den Produzenten aus dem Atelier geschmissen und gesagt, hier sind so viele Leute, die hier nicht sein sollten bei dieser Szene. Ja, war sehr komisch. Und der Regisseur hat dann gesagt, jetzt beruhig dich doch mal, jetzt komm runter, wir probieren das nicht. Komm runter, Kamera ab, du küsst sie. So, und das war es dann auch. Und von dem Moment an war nichts mehr so wie vorher.
Wie hat der Kuss geschmeckt?
Nein, nein, das war ein
es war ein Filmkuss.
Ein keuscher Filmkuss, ja.
Als ich Ihre Autobiografie las, da dachte ich, Ihre abenteuerliche Lebensgeschichte ist eigentlich wie ein Roman, den man verfilmen könnte. Hat Ihr Mann mal dran gedacht oder Ihr Sohn? Beide sind ja Regisseure.
Nein, mein Mann nicht, aber mein Sohn hat einmal das Thema so angesprochen. Und wir haben gesagt, ja, und wer spielt das? Wer spielt das?
Das wird sich zeigen in der Netflix-Serie, die man daraus macht. Mit 16 Jahren, Sie haben es schon angedeutet, gingen Sie dann aufs renommierte Max-Reinhardt-Seminar in Wien, flogen da aber raus, weil Sie verbotenerweise in einem amerikanischen Spielfilm mit Yul Brynner mitgespielt hatten. Und dann hatten Sie ein Engagement im Theater an der Josefstadt, bis dort nach anderthalb Jahren Schluss war. Der Direktor sagte Ihnen, dass er nichts mit Ihnen anfangen könnte und Sie sind hübsch, gehen Sie doch zum Film, sagte er. Wie kränkend war das?
Es war ganz schlimm, es war ganz furchtbar. Hat mich in eine tiefe Depression, will ich gar nicht sagen, Trauer, in eine tiefe Trauer gestürzt. Aber das war wiederum ein Energiespender. Diese Traurigkeit, aus der ich mich da selber herausgezogen habe, hat mich zu einer unglaublichen Aktion veranlasst. Ich habe Fotos, die ich hatte, zum Teil vollkommen unprofessionelle Fotos, die mein Vater gemacht hatte, habe ich zu einem Aufnahmeleiter in einem Filmstudio gebracht und gesagt, also wenn irgendwas ist, damals gab es noch keine Besetzungsagenturen oder sowas, dann denk bitte an mich, ja. Und er hat gesagt, ja, naja, also die Amerikaner sollen ja kommen. Damals war gerade so eine Filmflaute, das Kino starb so langsam am Fernsehen schon. Und die Amerikaner kamen jetzt nicht mehr so oft wie noch früher nach Wien. Aber tatsächlich kamen sie dann. Und eines dieser Fotos kam dann auf den Schreibtisch des Hauptdarstellers, Richard Widmark, der auch der Produzent war. Und so wurde ich engagiert und so kam ich eigentlich zum Film.
Das ist eben wirklich eine Geschichte für eine Serie. Ja. Richard Widmark, Geheime Wege hieß dieser Film mit ihm, wo sie als ganz junge Frau mitgespielt haben. Sie ging also tatsächlich zum Film. Dann gab es auch bald schon, es muss nicht immer Kaviar sein. Das war, da waren sie auch noch sehr jung. Was fanden die Produzenten an Ihnen? Naja, die ist jung, die ist hübsch, aber auch die ist begabt?
Ich glaube schon. Mhm. Weil ich meine, junge, hübsche Frauen hat es ja immer und überall gegeben und natürlich auch beim Film und natürlich auch in Amerika. Aber als ich nach Amerika gerufen worden bin, hat man ja nicht ein karitatives Werk an mir vollenden wollen. Man hat sich schon ausgerechnet, dass man mir Rollen anvertrauen kann und dass da unter Umständen so eine Art von Zwiesprache mit einem Publikum entstehen würde. Und ich war ja am Anfang ganz ungeschlacht, talentiert ja, aber ungeformt. Mhm. Aber man hat vielleicht von außen gesehen, das wird schon was. Mhm.
Ja? Wann wussten Sie, dass Sie begabt sind?
Oh ja, das wusste ich ziemlich früh. Schon am Theater. Schon am Theater. Und das Theater war deshalb so wunderbar für mich. Andere Kollegen haben mir das übel genommen. Ich konnte so viel ausprobieren. Ich konnte eigentlich jeden Abend nach Hause gehen und sagen, siehst du, diese Pause, die du gemacht hast, die kannst du dich trauen, länger zu machen. Die hören zu. Die Leute hören zu. Oder hier kannst du ein bisschen leiser sein. Das war toll. Das war eigentlich meine Schule. Im Seminar habe ich ja nichts gelernt. Es war schön. Es war wunderbar sogar. Aber so gelernt, was willst du lernen? probier doch mal diese Rolle oder jene. Ja, das ist schon was, dass man dir Texte gibt, die du lernen kannst. Aber lernen, mit dir selber umzugehen, zu dosieren, auszudrücken, zu variieren, das habe ich am Theater gelernt.
In der Josefstadt.
Ja, und dann später habe ich hier wieder Theater gespielt und da habe ich große Lehrmeister gehabt.
Zeit für die nächste Musik, Frau Berger. Sie haben sich ja eine ganze Menge Tänze ausgesucht für diese Sendung. Das ist klar, Sie sind ja eine Tänzerin von klein auf. Jetzt kommt der kleine Wiener Marsch von Fritz Kreisler.
Ja.
Haben Sie da auch zugetanzt?
Ja, natürlich. Mhm. Aber dass Sie das bemerkt haben, das freut mich. Es sind wirklich fast alles Musiken, die ich körperlich empfinde und immer noch nachempfinde. Ja, ja, das habe ich getanzt, natürlich, in der Ballettschule. Ja.
Hier kommt der Fritz Kreisler in der Interpretation von Anne Bataguet, François Robin und Alessandro Tardino. Das war der kleine Wiener Marsch von Fritz Kreisler. Gewünscht hat ihn sich Senta Berger, die Schauspielerin, heute zu Gast in den Zwischentönen. Frau Berger, 1963 mit gerade mal 22 Jahren, da erhielten Sie einen 5-Jahres-Vertrag bei der Columbia und lebten dann überwiegend in den USA. Wie viel Heimweh hatten Sie nach Wien?
Sehr viel Heimweh. Ich habe erst neulich in einer Schuhschachtel Karten und Briefe von mir gefunden, die mein Vater aufgehoben hat. Und es gibt kaum ein Kärtchen oder einen Brief, wo nicht drinnen steht, ich habe solches Heimweh. Und das ist so witzig, weil vorne ist ein Hollywood drauf und das Studio, in dem ich gearbeitet habe, meistens mit einem kleinen Kreuzchen, wo ich dann geschrieben habe, das ist meine Garderobe oder hier ist unsere Filmhalle. Und hinten aber war dann doch, liebe Eltern, ich habe solches Heimweh. Ja, ich bin ja in einem Nest aufgewachsen, sehr behütet und sehr beschützt. Ich war die Kleinste in der Familie und meine Mutter hatte viele Brüder und Schwestern. Und ich war wirklich, man sagt...
Das Nesthäkchen.
Ja, das Nesthäkchen. Ich wollte noch was Schöneres finden. Also, und das fehlte mir plötzlich alles. Und da war ich ja auch erst einmal alleine. Und Michael musste ja sein Medizinstudium erst einmal zu Ende bringen in Deutschland. Wir sind sehr viel hin und her geflogen, aber trotzdem fehlte mir sehr viel. Obwohl ich da aufgenommen worden bin in einer unglaublich freundlichen und offenen Art. Ein bisschen hat mich gestört, dass man das Fräulein Wunder für angebracht hielt, während ich das Fräulein Wunder immer als etwas Herabsetzendes empfunden habe. Das kam mir so vor wie die Ami-Liebchen, die man nach dem Krieg so genannt hat. Ja?
Mhm. Sie haben ja damals mit unglaublich vielen großen Stars gedreht, mit Kirk Douglas, mit Charlton Heston, mit Dean Martin, auch mal kurz mit John Wayne und Frank Sinatra. Neulich bin ich mal im Nachtprogramm bei Dreisat in den Western Sierra Cariba von 1965 hineingeraten, den kannte ich nicht, mit Charlton Heston, der spielt einen Major. Und Sie sind eine ja attraktive junge Witwe eines Mexikaners, die aber aus Österreich stammt. War das wegen Ihres Akzents so erklärt, das mit Österreich?
Ja.
Ja. Das war ja die Absicht.
Ja, natürlich. Mhm. Ich hatte auch gar keinen Sprachcoach. Mhm. Heute würde man also vermutlich jeden Satz mit einem Lehrer arbeiten. Aber ich kam damals nach 3 amerikanischen Filmen, in denen ich aber immer eine Österreicherin gespielt habe. Kam ich nach Amerika, es war gar keine Zeit. Ich habe Kostümproben gehabt und das war schon der erste Drehtag um die Ecke. Obwohl ich, wie gesagt, musikalisch bin und die Sprache mir musikalisch erarbeiten konnte, habe ich das nicht geschafft. Also es war immer ein Restakzent. Und das war eine Begrenzung, das ist ganz klar.
Ja.
Und so wurde ich halt die Therese. Ich durfte mir den Vornamen aussuchen und habe mir den Vornamen meiner Mutter ausgesucht. Ja.
Ich fand diesen Film, den ich dann nachts geguckt habe, insgesamt eher wirr und ziemlich klischeehaft. Aber Sie wirken in Ihrer Rolle, auch beim Kuss mit Charlton Heston, nicht wie 23, sondern viel reifer, viel älter, viel selbstbewusster. Und da frage ich mich, lag das an der Rolle, am Kostüm oder lag es auch in Ihrer Stimme?
Das weiß ich nicht. Also tatsächlich ist es so, dass ich mit 22 oder mit 23 Fotos von mir gefunden habe, wo ich aussehe wie 30.
Wollte ich nicht und so dann, direkt sagen.
Ja, vielleicht wollte ich so aussehen. Das kann sein, dass ich mir auch so eine Attitüde, so eine Haltung zugelegt habe. Tatsächlich war ich im wirklichen Leben, wenn man das so sagen darf, noch ein Mädchen. Und konnte das auch in meinem Privatleben gar nicht verheimlichen und wollte das auch gar nicht. Aber vermutlich war das die Zeit der Filmstars mit den nackten Schultern, mit dem Schmollmund. Und ich gehörte sicherlich zu den jungen Frauen, die so sein wollten wie diese Stars. Mhm. Ja, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich kapiert habe, was ich bin und was meine Identität ist. Aber da war ich noch ungeformter. Mhm. Ja.
In den USA, da hat man sie anfangs als Sexbombe aus Wien verkauft. Also Vergleiche zu Marilyn Monroe gab es, zu Sophia Loren. Sie haben damals auch selten Charakterrollen in US-Filmen spielen dürfen. Fühlten Sie sich da in einer gewissen Weise ja nicht nur in ein Klischee gezwängt, sondern auch missbraucht?
Nein, also Sex-Appeal und Sexbombe, das waren Worte, mit denen bin ich in den 50er Jahren gefüttert worden. Mhm. Und fand es eigentlich immer toll. Also wenn die Marilyn Monroe, die so entzückend in Some Like It Hot, in Manche mögen es heiß war, oder Sophia Loren so umwerfend in ihren italienischen Filmen, dann fand ich das, oh, das bin ich auch, ein Kompliment. Mhm. Ja, also ich war ja noch ein unbeschriebenes Blatt und wenn man mir das anheftete, war es mir durchaus recht. Und dann habe ich erkannt, da gibt es ja auch Unterschiede. Also nur eine Bombe zu sein, was ja schon an und für sich ein furchtbares Wort ist eigentlich, entsetzlich. Und nur diesen Appeal zu haben, das langt nicht. Da muss schon mehr dahinter sein. Und dann habe ich eben versucht, auch andere Filme zu machen und zu bekommen. Und das hat ja dann auch geklappt, hat eine Weile gedauert. Aber ich fand es am Anfang gar nicht beleidigend.
In Ihrer Autobiografie, da haben Sie schon 2006 in ziemlich sachlichem Ton beschrieben, wie Richard Widmark, Charlton Heston und besonders der Produzent Daryl Zanuck Grenzen überschritten und mehr als aufdringlich wurden und gar wie der Schauspieler Ovi Fischer versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und damals, 2006, hat das kaum jemand bemerkt. Erst in der Folge der MeToo-Bewegung wurde das wieder hervorgeholt. Hat Sie das gewundert, erschüttert?
Erschüttert hat es mich nicht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, dadurch, dass in Amerika durch die Social Media alles verdoppelt, verdreifacht, verdreißigfacht wird, hat es eine ganz andere Kraft gehabt, einen ganz anderen Impact gehabt. Und ohne diese doch vielen Frauen in Amerika, die sich zusammengeschlossen haben und sich gegenseitig ermutigt haben, ihre Geschichte zu erzählen, wären diese Geschichten weiterhin im Dunkeln geblieben, nehme ich an. Ich habe darüber mit meinen Worten geschrieben und wenn ich darauf angesprochen worden bin, habe ich erzählt, was ich zu erzählen habe. Aber es war offensichtlich nicht ansteckend für andere Frauen, das auch zu tun.
Eine furchtbare, eine widerliche Szene in Ihrem Buch ist die, wie Sie als naive 16-Jährige 1957 von einem Produzenten in eine Wohnung gelockt werden und der beginnt, Sie zu massieren, angeblich damit der Babyspeck weggeht. Und wenn Ihre Cousine Sie da nicht rausgeholt hätte, hätte das ganz schlimm enden können. Da denken wir ja spontan, auch bei Ovi Fischer, wieso wurden diese Typen nicht angezeigt? Aber ich glaube, der Simon, Ihr Sohn, hat da vor einigen Jahren im Spiegel schon eine Art Antwort gegeben, die zitiere ich mal. Ich kenne meine Mutter als sehr starke Frau, die lässt sich nichts gefallen. Doch bei dieser Art von Gewalt kannst du noch so stark sein, es hilft dir nichts.
Also, dass ich mit 16 Jahren in so eine Situation mich gebracht habe, das kann ich eigentlich gar nicht verzeihen.
Sie waren naiv.
Ja, ich war nicht nur naiv, ich war auch ehrgeizig. Ich dachte, wenn das wahr ist, was dieser Mann mir sagt, ich bin ja ein bisschen dicklich gewesen in dieser Zeit mit 16, ja, eigentlich sehr hübsch und appetitlich, aber es hieß dann immer, naja, du musst schon aufpassen auf deine Figur und so. Wenn das wahr ist, ich habe diesem Mann vollkommen vertraut und ich kann mir das einfach nicht verzeihen. Ich habe auch
aber
lange,
Sie sind
lange
nicht schuld.
Ich bin schuld.
Nein,
ich,
er
ja
ist
doch,
schuld.
Ja, er ist schuld, natürlich. Aber wie kann man nur so dumm sein? Ich kann das gar nicht verstehen. Und in den anderen Fällen ist es so, dass ich mich nicht beleidigen lasse. Ich glaube, das ist meine Grundeinstellung immer gewesen. Ich suche mir aus, von wem ich mich verletzen lasse. Ich gehe da mit erhobenem Kopf raus. Ja, ich verachte dich. Das war mein Gedanke bei Uwe Fischer zum Beispiel.
Mit dem haben Sie aber noch den Film zu Ende gedreht.
Ohne ein Wort miteinander zu sprechen. Und am letzten Drehtag hat er mir, das kann ich ja heute sagen, weil es spricht auch irgendwie für ihn, hat er mich um ein Gespräch gebeten und hat sich noch einmal versucht zu erklären, indem er mir die Schuld gegeben hat, weil du warst so schön und so unwiderstehlich. Und da habe ich mich auch an Fräulein Else erinnert, wo exakt so eine Szene vorkommt und der Erpresser sagt, ich bin nicht schuld. Sie sind so schön, dagegen kann man nichts machen.
Ja. Die Frau ist schuld, die ist das Flittchen, wieso sieht sie auch so sexy aus?
Ja, so ein bisschen in der Art.
Das ist eine sehr einfache Methode.
Ja, funktioniert nicht mehr. Also nicht mehr so oft. Also ich meine nicht bei mir, sondern überhaupt.
Also glauben Sie, MeToo hat etwas genutzt,
ja,
in der Branche?
Ja, denke ich schon. Da ist auch viel, sagen wir mal, passiert, was mir nicht gefällt. Einfach auch Missverständnisse und Denunziationen. Ich finde, auch Männer sind in erpresserische Situationen gebracht worden. Und manche von ihnen haben keinen Instinkt, ja. Weil wenn du das hast, Instinkt, Intuition, eventuell sogar noch ein gutes Benehmen, dann kannst du in so eine Situation gar nicht gebracht werden. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, ich lese jetzt ab und zu, dass MeToo das Wesen der Männer verändert hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass sie eine Form finden, mit Frauen umzugehen.
Das hat die Angst erhöht?
Ist es Angst? Ich glaube nicht. Es ist einfach eine Fairness.
MeToo wäre 1970, 1980 noch nicht möglich gewesen.
Nein. Aber natürlich haben Schauspielerinnen untereinander gesagt, steig nicht zu dem ins Auto. Oder wenn der sagt, kommen Sie zu mir ins Hotel, geh nicht hin. Das wussten wir alle, zu wem man ins Auto steigen konnte und zu wem nicht.
Jetzt machen wir einen krassen Bruch, wir spielen wieder Musik nach diesem fiesen Thema.
Ist mir ganz recht.
Jetzt kommt Tschaikowski, Schwanensee. Sie haben sich den Tanz der vier kleinen Schwäne gewünscht. Den haben Sie auch getanzt?
Ja, klar. Links außen.
Links außen?
Ja.
Interpret ist Vittorio Forte. Vittorio Forte war das und Sie sagten, der hat das ein bisschen langsam gespielt, Sie hätten es gern schneller gehabt.
Ja, das war ein bisschen zu langsam. Also ich meine, er ist kein Tänzer, das merkt man gleich. Ja.
Er ist nur ein Pianist. Ja, wir haben von MeToo gesprochen. Unabhängig von MeToo leben wir in einer Zeit von Political Correctness, in der darüber debattiert wird, ob eine weiße Frau das Gedicht einer schwarzen Frau übersetzen darf oder ob ein Heteromann wie Michael Douglas einen Schwulen wie Liberace spielen darf. Wie geht es Ihnen mit so etwas? Wo sind Ihre Grenzen?
Also ich finde diese Überkorrektheit vollkommen übertrieben und überzogen. Und ich glaube, dass in Amerika durch die Diskriminierung der Geschlechter, also der Homosexuellen in diesem Fall, der queeren Personen und der schwarzen Amerikaner dermaßen stark waren, dass jetzt diese große Entschuldigungswelle alles gut machen wollen. Mhm. Wir wollen euch ganz korrekt behandeln. Mhm. Ja? Die Frage ist eben, ob in Niederbayern sich das Verhältnis zu queeren Leuten deshalb ändert, wenn wir ein Sternchen in ein Wort einbauen. Und ich glaube nicht. Und wenn ich jetzt höre, dass Frauen immer noch weniger verdienen, als Männer, dann wird ihnen das Wort innen, hinten auch nichts nützen. Und ich denke, man muss eben an die Sachen muss man ran, an das Verständnis der Leute muss man ran und nicht an die Sprache, hier mit einer Kunstform Existenzen zu beschreiben. Ich möchte nicht als Sternchen beschrieben werden, noch dazu in Deutschland, also hallo. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde, Verständnis füreinander muss gefördert werden auf eine andere Art und Weise als diese übertriebene Korrektheit. Cancel Culture, das ist Feigheit. Wenn du dich der Diskussion nicht stellst, sondern sagst, darüber wird einfach nicht gesprochen. Es ist Feigheit, wenn du auf Filmhochschulen in New York nicht mehr Lolita von Kubrick zeigen kannst, weil es könnte eine Seele verletzt werden. Ja, dann redet drüber. Das ist doch das Interessante daran. Ja, was haben Sie mich gefragt?
Ja, wie Sie zur Political Correctness stehen.
Ja, entschuldige,
und
genau.
Es, Sie haben es sehr genau beantwortet. Mit sehr viel, ja, auch ein bisschen Wut. Ja,
ja, ja. Wut. Ja.
Sie haben Ihre Mutter immer als Ihr weibliches Vorbild beschrieben. War sie so, wie Sie gerade waren?
Also meine Mutter hätte so eine Frage höchstens zu Hause in der Küche beantwortet.
Ich meine von der Vehemenz.
Von der Vehemenz. Ja, doch. Sie war sehr temperamentvoll, das stimmt, ja.
Eine andere, nur 3 Jahre ältere Wienerin machte fast parallel zu Ihnen eine Weltkarriere, Romy Schneider. Was hat Sie beide verbunden? Was hat Sie getrennt? Kannten Sie sich gut?
Nein, wir kannten uns nicht gut, aber wir kannten uns relativ lange durch verschiedene Stationen und Kapitel unseres Lebens sind wir uns immer wieder begegnet. Mhm. Natürlich sind unsere Biografien überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Höhere Tochter in einem, wie soll man sagen, in einer Familie von Künstlern, die aber auch, wie sagt man, im Wohlstand gelebt haben, Pensionat, dann, ich meine, wenn man so hoch hinaufgehoben wird wie Romy in die Sissi, dann ist der Absturz natürlich auch viel tiefer, als es jemals bei mir hätte sein können. Also ich bin nicht so geliebt und nicht so verehrt worden wie Romy.
Aber auch nicht so gehasst.
Nein, Romy wurde ja als Eigentum ihrer Zuschauer betrachtet. Also ich meine, wenn tatsächlich ernstzunehmende Journalisten geschrieben haben, sie hat uns verraten, sie geht nach Frankreich. Also ich meine, das waren furchtbare Zeiten. Und sie hat das auch wirklich als furchtbar empfunden. Wenn wir uns gesehen haben, habe ich gesagt, aber lass das doch gar nicht ran an dich. Nimm dir das doch nicht zu Herzen. Sie sagt, nein, du weißt ja auch gar nicht, was alles über mich geschrieben worden ist. Du liest das gar nicht. Und sie war tief verletzt. Und ich habe das in dieser Art eben nicht erfahren müssen. Ja.
Sie kam 69 aus den USA nach Europa zurück. Warum? Sie hätten ja bleiben können. Oder waren Ihre US-Erfahrungen Ihnen ja zu bittersüß?
Also es gab natürlich viele Gründe, die da zusammenkamen. Der Hauptgrund war, dass mein Mann, der damals 69 an einem amerikanischen Krankenhaus gearbeitet hat, nicht glücklich war. Er wollte zurück und er wollte unter Umständen auch auf Deutsch schreiben. Er wollte auch an einer deutschen Klinik arbeiten, das war ihm wichtig. Das war einer der Gründe. Der andere Grund war, dass ich natürlich gemerkt habe im Laufe der Jahre und Monate, dass ich niemals wirklich eine Amerikanerin spielen könnte. Also diese verschiedensten Rollen, die mich interessiert hätten, die Jane Fonda zum Beispiel gespielt hat, das waren teilweise Filme, für die ich auch Probeaufnahmen hatte. Und ich wurde auch immer sehr ermutigt von den verschiedenen Regisseuren, dass ich das doch schaffen würde. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich konnte kein Mädchen aus Atlanta spielen und ich konnte auch keine höhere Tochter aus New York spielen. Ich war und blieb eine Europäerin, so wie die Europäerinnen vor mir, für die man eben dann Drehbücher geschrieben hat, in denen sie eine Art von europäischer Rechtfertigung haben konnten. Hildegard Knef oder Marlene Dietrich oder Ingrid Bergman zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das war eine Begrenzung, fand ich. Und dann war mittlerweile in Europa eine ganz neue Generation angetreten, die Filme machten. Auch durch die technologischen Entwicklungen konnte man Filme außerhalb der Studios machen. Man konnte mit der Handkamera auf der Straße drehen. Die Franzosen haben es uns vorgemacht. Man konnte improvisieren, man konnte unsere Stoffe drehen, ja. Nicht verzuckerte und nicht entstellte und keine bunten. Und das hat mich sehr gereizt. Und ich war damals geradezu verliebt in Rom, in die Stadt, in Italien und auch in die italienischen Filme. Und so bin ich bei der ersten Gelegenheit, die ich hatte, einen großen italienischen Film zu machen, nach Rom gegangen.
Warum war es Ihr Lieblingsland dann? Die Lebensart der Italiener?
Die Lebensart, ja, natürlich. Die Herzlichkeit, das Mitgefühl, la spregiudicata. Das, wie sagt man, wenn man keine Gedankenschwere mit sich herumträgt, ja? Das Essen, das Klima, die Kleider. Ich habe alles gelernt dort, was meinen Stil ausmacht. Auch in der Einrichtung, im Kochen. Alles. Italien hat mich geformt.
Sie hätten so gut in einen Fellini-Film gepasst. Wieso kam es nie dazu? Hat Fellini Sie nicht bemerkt oder hatten Sie einen schlechten Agenten?
Nein, es wäre mein Wunsch gewesen, nicht einmal zu spielen, sondern einfach nur mal zuzusehen, wie er diese Zaubereien macht, wie Fellini-Filme überhaupt entstehen. Aber nein, keine Ahnung. Also wann war denn eigentlich sein letzter Film? Dolce Vita, das war 60, da ging ich schon wieder weg. Und dann
Späte 70er,
Casanova war da noch, ne?
Ja. La Nave va,
genau, mhm. Auch ein schöner Film. Ich weiß es nicht. Also ja. ich hab's nicht bedauert. Ich spielte einfach nicht in dieser italienischen Klasse. Vielleicht hatte ich auch nichts Außergewöhnliches an mir. Er hat ja doch immer sehr typologisierte Frauen genommen. Ja?
Einspruch. Marcello Mastroianni soll gesagt haben, dass es jemanden wie Sie nur einmal gäbe. Rote Haare, blaue Augen, ironisches Lächeln.
Ja.
Also bitte.
Ja,
Marcello, wenn der das sagt.
Marcello schon, ja.
Wie standen Sie zueinander?
Wir
respektvoll,
waren Freunde. Ja.
Der Blick der Senta Berger, Stolz, Ironie, Humor, Wärme gleichzeitig im Blick haben zu können, ich glaube, das können Sie. Haben Sie das geübt oder haben Sie das einfach?
Was sollte man da üben?
Man kann eine Schauspielerin sein und etwas einstudieren.
Ehrlich? Das mache ich mal. Ja. Das probiere ich aus, wenn Sie sagen, das geht.
Ich frage Sie.
Nein, aber ich glaube, Kinder stehen vorm Spiegel oder ich war so ein Kind und schneidet Gesichter. Also jetzt so und dann so und jetzt wieder so. Aber später kann man diese Rezepte nicht mehr anwenden.
Zeit für La Dolce Vita, wo wir jetzt gerade von Italien gesprochen haben und von dem besonderen Blick.
Ja.
Hier kommt La Dolce Vita mit dem Nino Rota Orchester. La Dolce Vita. Sie haben gerade gesagt, während die Musik lief, das gucke ich mir öfter an, in einer besonderen Stimmung.
Ja, es gibt so ein paar Filme, die mich trösten. Natürlich gehören dazu auch die Chaplin-Filme, aber die Fellini-Filme ganz vorne. Und dann auch Billy Wilder, Some Like It Hot. Und immer wenn ich so in einem tiefen Tal sitze, dann müssen wir uns das anschauen. Und mein Mann sagt dann zu mir schon wieder, Some Like It Hot, so schlecht geht's dir?
Gucken Sie auch Ihre eigenen Filme manchmal an, um Ihre Laune zu verändern oder Ihre Fernsehserien?
Also ungern. Aber in letzter Zeit habe ich die Schnelle Gerdi gesehen und die fand ich wirklich gut. Da war ich wirklich überrascht und es hat mich sehr gefreut.
Da spielten Sie eine Taxifahrerin in München. Das war Ende der 80er, ja, Anfang 89, der 90er. 90, genau, lief das im Fernsehen. Vorher gab es Kir Royal.
Ja.
Und dann später gab es die ganz große ZDF-Arte Krimireihe Unter Verdacht.
Ja. Ja.
Und so wurden Sie dann eigentlich zum deutschen Fernsehstar, schon als etwas reifere Frau. Ja, vorher waren Sie der Kinostar. Gibt es eine Rolle, wo Sie sagen, das war für mich die prägendste im Fernsehen? War das die Gerdi?
Nein, kann ich eigentlich nicht einteilen. Mhm. Die Gerde ist so anders als alle anderen Rollen, die ich gespielt habe. Und ich habe mich auch sehr um meine Prohacek bemüht.
Das ist die Heldin in Unterverdacht.
Ja, das ist irgendwie gleichwertig. Und immer wieder eine kleine Reise, kleines Abenteuer.
Gibt es einen Kinofilm, wo Sie sagen, Sie haben 160 gemacht, der ist mir eigentlich am meisten im Herzen geblieben?
Auch schwierig zu sagen. Müsste ich ein bisschen nachdenken vielleicht. Aber ich erinnere mich meistens an die Umgebung, in der dann dieser Film oder jener Film entstanden ist. Und das kommt mir nahe, wo habe ich mich besonders wohl gefühlt oder was ist mir da geglückt innerhalb dieses Teams oder so. Mhm.
Gibt es eine Theaterrolle, die Sie besonders in Erinnerung haben?
Nein, aber eine Theaterarbeit mit Rudolf Nölte, der ein berühmter, komplizierter, schwieriger Regisseur war. Für mich gar nicht schwierig und auch nicht kompliziert. Der hat mir in einer Inszenierung, die am Burgtheater lief, mit Klaus-Maria Brandauer als Tartüff, hat mich sehr viel weitergebracht. Das habe ich richtig gespürt, wie ich jetzt Schritte mache in die richtige Richtung. Da war ich schon 40 Jahre alt oder 39 Jahre alt. Und davon zehre ich heute noch.
In jeder Karriere, in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Gibt es eine Tiefe, die Sie erlebt haben, von der Sie erzählen würden?
Ja, unbedingt. Also es gab dann in Italien ab Mitte der 70er Jahre, gab es die sogenannten Berlusconi-Filme. Das waren Abschreibmodelle, wo schwarz gebunkertes Geld irgendwie umgesetzt werden musste. Und das haben dann sehr schlechte Teams umgesetzt und ich hatte das Pech, 2-3 Mal in so einen Film reinzugeraten, wo ich mir selber sagen musste, dann nicht, dann ist es vorbei, dann ist es aus. Das war diese Zeit, wo das italienische Kino plötzlich sehr pornografisch wurde und das Berlusconi-Fernsehen das noch angefeuert hat mit diesen halbnackten Mädchen, die da jeden Abend herumtanzen mussten. Und die ganze Szene in Italien hat sich verändert, auch aus finanziellen Gründen. Das Theater ist geschrumpft. Wir haben unsere Wohnung verkauft, 1979 in Rom, und sind zurückgegangen nach München.
Das hat Sie angeekelt.
Das hat mich wirklich desillusioniert.
Wann, wenn ich das eine Dame über 80 fragen darf, wann haben Sie in Ihrem Leben angefangen zu bilanzieren? Oder haben Sie es nie angefangen, Bilanz zu ziehen?
Eigentlich am ehesten komme ich dazu, über mich nachzudenken, wenn ich in so einer Situation bin wie jetzt. Sie fragen mich etwas und ich versuche so aufrichtig wie möglich, Ihnen gegenüber zu sein und auch mir gegenüber. Und das kommt schon einem Bilanzieren in die Nähe, aber ich beschäftige mich eigentlich sonst nicht, Resümees zu ziehen.
Ist sich Erinnern gut oder macht es wehmütig?
Macht es wehmütig? Ja, auch, natürlich. Das gehört aber doch auch dazu.
Mit 80 haben Sie sich zur Ruhe gesetzt, angeblich, denn ausgewählte Projekte machen Sie natürlich weiter. Und im vergangenen Herbst erschien Ihr Kinofilm Weißt du noch? Regie hatte Rainer Kaufmann und Sie spielten zusammen mit Günther Maria Halmer ein altes Ehepaar, das in Routinen erstickt, keine Erinnerungen mehr daran hat, wie die beiden sich einst verliebt haben. Und eine Wunderpille, und lustigerweise wird die von Konstantin Wecker geliefert, die hilft dann, die Erinnerungen zurückzubringen, die guten und die schlechten. Das ist die Geschichte von Zweien, die sich verloren haben. Es werden echte Bilder und Filmausschnitte von der strahlenden jungen Senta Berger auch gezeigt. War Ihnen das nicht zu privat?
Darüber haben wir lange nachgedacht. Also erstens einmal mein Mann und ich haben darüber nachgedacht und auch mein Regisseur Rainer Kaufmann und ich. Aber er hat mich wirklich überzeugt. Ich habe eine Aversion, in Rückblenden von jungen Schauspielern dargestellt zu werden, weil das ist einfach ein Trick, den man durchschaut. Und das bekommt der Geschichte nicht und unserer überhaupt nicht. Also habe ich gesagt, ja, lass uns gemeinsam kleine Filmschnipsel aussuchen, die das illustrieren, wie lebhaft unser Leben war, wie glücklich unsere Ehe, weil es dann eben verständlicher wird, wie sind sie in die Situation gekommen, in der sie jetzt sind, um dieses Gefälle zu zeigen. Und so kam die junge Senta da rein.
Sie spielen die Frau in einem alten Ehepaar im Film, sind aber auch mit ihrem Michael ein altes Ehepaar. Konnten Sie eigene Erfahrungen einfließen lassen oder war das nur eine vom eigenen Leben getrennte Rolle?
Also eigentlich war es natürlich schon eine Rolle, weil es nicht im Ansatz an meine eigene Ehe erinnert. Aber es erinnert natürlich doch an Gewohnheiten, was weiß ich, die gegenseitigen Vorwürfe, die geradezu lächerlich sind, die kennt man natürlich auch.
Das Gekabbel.
Ja, du hast gestern den Mülleimer nicht und solche Sachen, ja, das kennt man schon auch. Oder was weiß ich, wenn einer die Butter auf den Toast schmiert und es macht Krach, ja, dann guckt man dann schon ein bisschen genervt oder sowas. Ne? Das kannte ich schon, aber mein Schicksal ist doch ein ganz anderes als das der Frau, die ich da spiele.
Was würden denn Sie als Senta Berger alten Ehepaaren, die in Verdrossenheit miteinander leben, raten?
Was gemeinsam erleben. Sie hatten vorhin Tucholsky erwähnt. Das muss man sich gar nicht vornehmen, wenn man so gestimmt ist aufeinander wie zwei Saiten. Zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen schweigen. Zusammen trauern, das gehört ja auch dazu. Und damit hat er eigentlich alles gesagt.
Im Film, da verbrennen Sie in der Rolle der Marianne mit Ihrem Mann Günther sehr symbolträchtig die alten Akten im Garten. Ist es empfehlenswert, sich so von der Schwere der Vergangenheit zu befreien?
Ich finde schon. Also zumindest ist es ja in der Situation so, dass offensichtlich Günther Halmer einen Ehemann spielt, der sammelt. Und der auch ängstlich ist, der also seine Steuererklärung von 1971 aufhebt, weil es könnte noch einmal und so weiter. Und das ist dann wirklich furchtbar. Aber ich bin auch eine Wegwerferin. Eine Wegwerferin entwickelt sich deshalb, weil man neben einem Mann lebt, der kein Wegwerfer ist, sondern ganz im Gegenteil.
Und Sie als Marianne sagen zu Ihrem Mann Günther, du hast keine Angst vor dem Tod, du hast Angst vor dem Leben. Denn eigentlich hat ja im Film nur der passive Mann ein ernsthaftes Problem mit dem Alter und die Frau ist ja aktiv.
Also das ist ein Satz, dem ich meinem Vater vorgeworfen habe. Mein Vater ist sehr schlecht gealtert und hat auf alles verzichtet, was ihm mal Freude gemacht hat. Aus Angst vor Enttäuschung, aus Angst, es könnte etwas passieren, aus Angst, etwas Unangekündigtes könnte ihn überfallen. Er hat sich ganz zurückgezogen und ich habe oft gesagt, du hast Angst vorm Leben, Papa. Und das ist mir eingefallen in der Szene. Das war ihm übrigens der einzige Satz, den ich eingefügt habe. Alles andere war in diesem Drehbuch, ja, wie in einer Partitur. Man konnte das spielen nach Noten sozusagen. Aber diesen Satz wollte ich unterbringen, weil es mir so richtig vorkam für die Figur eines abwehrenden, alt gewordenen Mannes.
Frauen, haben Sie gesagt, haben im Hinblick auf den Tod mehr Sensibilität. Das haben Sie in einem der Interviews zum Kinofilm gesagt. Wieso ist es so? Wieso haben Frauen mehr Sensibilität dem Tod gegenüber?
Ja, ich bin gefragt worden, wann haben Sie zum ersten Mal über Tod nachgedacht? Und ich musste das sagen, was ich gefühlt habe, als ich Simon geboren habe. Es wurde mir in der Nacht, als er zur Welt kam, klar, dass ich dieses Kind nicht immer, solange es am Leben bleiben würde, beschützen könne. Das kam mir zum ersten Mal, wurde mir klar, dass ich sterben würde vor meinem Kind. Das habe ich, glaube ich, gemeint. Dass man dann doch eine ganz andere Einstellung zu Tod hat, weil man sie mit Geburt verbinden kann.
Noch ein Zitat von Ihnen. Alter ist eine Zumutung. Es braucht Mut, diese Jahre zu gestalten. Wo finden Sie den Mut und wie gestalten Sie?
Ich finde ihn natürlich auch nicht jeden Tag. Ich finde es eine große Aufgabe. Es ist sicherlich das schwierigste Kapitel in meinem Leben oder im Leben des alten Menschen. Ich bin froh, dass wir das zu zweit bewältigen und ich bin auch froh, dass meine Söhne uns besonders beschützen wollen im Alter. Fast ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Aber ich finde es wahnsinnig schwer. Ich werde sehr ungern alt. Ich weiß, es ist nicht weise und nicht intellektuell. Man sollte sagen, endlich. Und ich verstehe plötzlich, nein, ich verstehe gar nichts. Ich finde es sinnlos, dass man sterben muss.
Geht die Zeit im Alter langsamer vorbei oder schneller?
Schneller, schneller, schneller.
Ich komme zum Schluss noch einmal zur Bambi-Verleihung vergangenen Herbst. Ihr Sohn Simon sagte da, Sie, Senta, ist eine großartige Schauspielikone, obwohl sie die nie sein wollte. Hatte recht.
Na, Ikone, das ist einfach zu hoch gestellt. Eine Ikone steht irgendwo in der Ecke oben, ja. Ich bin zum Angreifen und nicht zum Anbeten. Ich bin einfach ein Mensch, der einen Beruf ausübt, der offensichtlich etwas ausstrahlt, ja.
Trotzdem, ich bedanke mich sehr bei der Schauspielikone Senta Berger, vor allem beim Menschen Senta Berger für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch.
Nächste Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Florian Felix Wey die Schriftstellerin Julia Frank. Einen letzten Wunschtitel von Senta Berger spielen wir jetzt noch. Es ist wieder ein Tanz, der Mambo aus Bernsteins West Side Story.
Den muss man auch tanzen.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.